Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Und mein Name ist Zeni Savané. Er ist mir zugeschaltet. Und heute geht es in einer Folge um einen kleinen Schatz von ihm, würde ich sagen. Oder zumindest von seiner Wirkungsstätte. Ich grüße dich, René.
Einen wunderschönen guten Tag aus der wunderschönen Südsteiermark. Schön langsam haben wir die ganzen Wassermassen hinter uns lassen. Und die Winzer sind jetzt in jedem trockenen Stadion im Weingarten und schauen, dass sie alles rausholen, was noch da ist. Bei uns sind ein bisschen trübe, aber es wird jetzt die nächsten Tage wieder warm werden.
Zum Glück, muss man ja sagen. Also wobei, ob das jetzt dann auch wieder ein Glück ist, dass dann sofort 20 Grad, ich kenne mich nicht aus, weiß nicht, wie gut das für die noch hängenden Trauben ist, aber wahrscheinlich besser als nichts.
Ich kann es dir sagen, es ist natürlich wieder eine Katastrophe, wenn es warm wird. Weil, wenn es warm wird, dann kommt unser Freund, den wir aber nicht wollen, außer der Seewinkel, die Botrytis cinerea. Und die Botrytis cinerea ist genau der Pilz, der die Traube umschließt, Wasser entzieht, Zucker und Säure konzentriert und Süßwein draus macht. Und ich habe mit dem Hans-Martin Gsellmann telefoniert, vom Kracher.
Ja.
Und die sind natürlich erfreut darüber, dass sie viel Regen haben und jetzt warm wird. Weil die wollen ja Süßwein machen.
Ja, also Ilmitz und Umgebung freut sich und alle anderen schlagen die Hände über den Kopf zusammen.
Und alle anderen sind ein bisschen jetzt im Stress, weil die müssen schauen, dass sie das perfekte Traubenmaterial, was sie jetzt noch haben, in den Keller bringen. Mhm. Und ja, aber wie gesagt, es ist das ganze Jahr, wir reden im ganzen Jahr schon von Ups and Downs. Zuerst vor zwei Wochen haben wir noch gejubelt, dass alles so schön warm ist. Jetzt ist wieder alles ein bisschen schlechter geworden, aber das Jahr ist ein bisschen verrückt. Wir werden sehen, was rauskommt.
Ich kann verrückt ist wirklich, verrückt ist, aber tatsächlich muss man einfach sagen, verrückt ist es wirklich. Also ich lebe ja in Tirol, das habe ich mehrfach erwähnt. Es war alles andere als schön die letzten Tage. Hier war es natürlich nicht so, dass irgendein Traubenmaterial eingefahren werden muss, sondern hier mussten Kühe vom Berg runter, die noch oben waren. Und das waren eigentlich die meisten. Und da ging es wirklich auch heiß her. Dann jetzt alles runden und jetzt gerade schaue ich auf weiß bezuckerte Berge, blauen Himmel, grüne Wiesen. Verrückt, als wäre nichts gewesen, also außer dass natürlich gezuckert hat. Verrückt, ich kann es einfach nur sagen, das ist das beste Wort, was das beschreibt. Weil ja, man hat schon viel gesehen, jedes Jahr hat irgendwas, aber das ist schon verrückt.
Ja, also wie einiges haben wir schon gesehen, aber das, was da heuer passiert und auch mit den Tieren und alles. Und man muss ja auch sagen, wir in der Steiermark sind ja noch verschont geblieben.
Ja.
Aber was da in Niederösterreich passiert, Kamptal, Kremster, Wachau, man, das ist ja unglaublich, was da für Schicksalsschläge sind, was da alles passiert. Also,
und immer noch, weil natürlich jetzt erst die Wassermassen, muss man erstmal schauen, was ist jetzt alles passiert jetzt, wo es dann langsam hoffentlich wirklich stetig zurückgeht. Also ja, verrückt. Und ich habe mir trotzdem ein Thema ausgesucht, muss man sagen, ist jetzt vielleicht gerade nicht von jedem das Lieblingswort im Moment, und zwar Keller. Wir wollten, und das haben wir schon gesagt, jetzt in einer Phase, in der die Winzer natürlich allerstärkstens gestresst sind, nehmen wir beide noch einmal ohne Winzer zu einem Thema auf, was mich interessiert, was die Zuhörer interessiert, und zwar wie sich dein Weinkeller entwickelt hat im Schlosskeller Südsteiermark. Das ist, ja, da ist ein bisschen der Name Programm. Ich habe ihn jetzt mittlerweile besuchen dürfen. Ich habe jetzt den Weinkeller wirklich mit eigenen Augen gesehen, das Restaurant mit eigenen Augen gesehen, wirklich die vielen Weinpositionen, und muss einfach ein paar Fragen loswerden, weil der Laie, der Weinliebhaber wie ich, ja, der lagert auch irgendwie Wein. Wir haben auch schon mal drüber geredet. Aber ich habe wirklich gesehen, wie das bei dir höchst professionell mit den Möglichkeiten, die du hast, dort umgesetzt wird. Von, ich sage mal, Klimaanlage angefangen bis hin zu folierten Raritäten. Alles Sachen, die ich in der Form ja vielleicht eben bewusst nicht wahrgenommen habe. Bei Winzern im Weinkeller sieht es ein bisschen anders aus als eben zum Beispiel bei dir. Und mir ist einfach wichtig zu verstehen, mit was für einem Verständnis oder mit was für einem Ziel gehst du überhaupt in so ein Projekt Weinkeller?
Ich muss sagen, ich bin jetzt schon langsam glücklich mit dem, was da passiert. Es ist jetzt alles so geschlichtet, so geräumt, wie ich mir das vorstelle. Der Keller hat auch eine tolle Temperatur. Das heißt, wir sprechen jetzt vom Rotweinkeller, der 14 Grad hat. Natürlich muss ich beim Weißweinkeller auch rausarbeiten, deswegen hat der ein bisschen weniger, der hat um die 8
Und
Grad.
deswegen sind die auch separat, gell? Das ist vielleicht mal das Erste, was wir sagen. Also es ist nicht nach, weiß ich nicht, könnte man ja jetzt alles denken, nach Ländern oder was auch immer aufgeteilt, sondern, also wie im Geschäft teilweise, sondern es ist nach Weiß und Rot.
Es ist einmal ganz grob nach Weiß und Rot aufgeteilt, aber natürlich habe ich dann meine Aufteilungen im Rotweinkeller, dass eben Österreich, dann Bild Deutschland, Italien und Frankreich auf einem Platz liegt. Und im Weißweinkeller ist auch so, dass dann die STK-Gruppe, dann die Steiermark per se, das Vulkanland und dann weitergeht eben Slowenien, Kroatien, Italien und Frankreich. Also ich habe schon geschaut, dass ich so gut wie möglich auch diese Einteilung mache, damit es logisch ist, wenn man in den Keller runtergeht, dass man nicht planlos herumrennt. Also man rennt im Keller sowieso nicht planlos herum, weil es gibt ein Kellerbuch, da ist jedes Regal beschriftet mit der Nummer, die in der Weinkarte auch, also ich habe eine zweite Weinkarte ausgedruckt, die im Keller unten liegt, wo eben die Anzahl der Flaschen umsteht, wo eben das Regal steht, damit ein jeder, auch wenn ich dich runterschicken würde, würdest du einen Wein finden und mir raufbringen können.
Okay, und das ist es auch gleich, also einmal, du sagst Lagerbuch, Plan, Skizze, aber eben auch mit der Speisekarte oder mit der Weinkarte verbunden, ist es auch gleichzeitig etwas, wo ich dann abhaken würde, also quasi so eine Mini-Inventur.
Ganz grob ja, aber natürlich, wenn das Haus voll ist und es geht wer runter, natürlich, das ist keine richtige Inventur. Es ist nur immer eine grobe Übersicht, wie viele Flaschen da sind. Natürlich schaue ich jeden Tag einmal durch, was los ist. Aber der Plan wäre schon, dass es eine Inventur sein könnte. Aber in der Regel passiert es nicht, weil wir eben wissen, wenn's stressig ist, geht man runter, holt eine Flaschen hoch, vergisst halt drauf zum Austragen. Aber ja, am Ende des Tages ganz grob, dass ich weiß, was da ist, da passt genau.
Und dann wäre man ja quasi noch so ein bisschen doppelt gesichert, weil über das Kassensystem ist die Flasche ja auch, ich sage
Noch
mal zumindest
einmal
nicht,
angelegt, genau.
ja, genau, noch einmal angelegt. So, aber jetzt ist es eben so, du bist vielleicht nicht jeden Tag oder zu jeder Minute oder an jedem Tisch zugegen. Das heißt also, ich bekomme die Bestellung aus der Weinkarte, ich gehe runter, als erstes Buch. Und dann weiß ich natürlich, wo ungefähr welches Regal ist, ob ich jetzt im vorderen oder im hinteren
Genau.
Kellerbereich reinschaue. Und dann schaffe ich das schon so in 2 Minuten, vielleicht sogar schneller, die
Ich glaube,
Flasche zu bekommen.
dass du auch du, wenn du noch nie im Weinkeller warst, bist in 2 Minuten fündig und bist schon wieder herum.
Und jetzt natürlich die wirklich Laienfrage. Nimm ich dann die oberste Flasche oder nehme ich, also ist quasi, kennst du dieses Thema Materialwirtschaft?
Richtig.
Last in, first out, first in, first out. Was nehme ich? Was nimmt der Sommelier? Nimmt er die oberste? Nimmt er die unterste? Wie ist es beim Einräumen und Ausräumen bei
Ich
euch?
bin ehrlich, mir ist lieber, du nimmst die oberste, weil wenn es stressig sein soll und du nimmst die unterste, wird sicher irgendwas passieren und es wird sicher irgendwas hin sein. Deswegen ist gescheiter, du nimmst die oberste Flasche und fertig.
Ja. Also es soll schnell gehen, es soll praktisch
Es soll
sein.
einfach genauso ist.
Genau. Und um aber dann die Flaschen, die ganz unten liegen, die ja dann natürlich als letztes irgendwann erst drankommen, beziehungsweise wenn du nachbestellst, würden dann ja die neu bestellten Flaschen oben draufgelegt werden. Verstehst du, was ich meine? So ein bisschen wie ein Kühlschrank. Ich sage ganz oft zu meinem Mann, ja, nein, wir müssen das nach vorne räumen,
Ja, ich weiß schon, was meinst.
damit das nicht immer wieder alles nach hinten verschwindet und nur eben das, was quasi last in, first out genommen wird.
Vom selben Wein eine neue Bestellung kommen, dann wird natürlich das Regal ausgeräumt. Die 9 Flaschen, die gekommen sind, kommen unten hin und die, die da waren, die kommen oben drauf.
Also da muss man alles mal in die Hand
Da
nehmen.
muss einfach, das ist ja meine Aufgabe. Das heißt, ich habe jede Flasche sowieso schon mal in der Hand gehabt und ich werde jede Flasche sicher noch ein paar Mal in der Hand haben. Aber das ist dann, da hast du vollkommen recht, dass eben die Flasche, die im Keller ist, die wird dann hochgezogen und unten wird reingeräumt.
Ja, und deswegen, und da kommen wir zu der eigentlichen Frage, und deswegen gibt es Flaschen, bei denen ich festgestellt habe, dass sie umwickelt, foliert sind. Ich muss zugeben, das ist mir so noch nie aufgefallen, zumindest nicht mit der Klarsichtfolie, die ich jetzt auch zu Hause hätte.
Da bin ich so, also Es gibt einen tollen Händler, der liefert mir das schon so.
Ah.
Ja, aber ich bin dann selber auch, also wenn ich so Top Bordeaux habe, wo ich weiß, die werden wahrscheinlich länger im Keller sein, dann foliere die einfach ein, dass die Etikette sauber bleibt und dass bei der Etikette nichts passieren kann. Und es gibt, mir ist es bei einem Händler aufgefallen, der sich eben die Mühe macht, dass eben die Etikette mit Plastikfolie umwickelt wird. Ganz einfach. Erstens einmal als Schutz, dass eben die Etikette nicht abgekratzt wird, weil ich habe ja Regale. Das heißt, beim Rein- und Rausziehen kann natürlich sein, dass die Etiketten beschädigt wird. Und oder wenn sie feucht wird, dass sie eben aufgeht, die Etikette. Und da hast du eben einen gewissen Schutz, dass nichts passieren kann. Aber das macht man am Ende des Tages bei Weinen, bei hochpreisigen Weinen, wo eben nicht, ja, wo eben nichts passieren soll.
Aber eben nur, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, nur beim Thema Etikett, weil ich habe natürlich direkt an alles gedacht, hilft das nochmal zusätzlich Korken oder ist die komplett foliert? Also es geht eigentlich wirklich da um die Ästhetik oder den Anspruch des Gastes. Ich sage ganz ehrlich, ich hätte jetzt gedacht, wenn eine alte Flasche Wein auch dementsprechend aussieht, also ein bisschen verstaubt oder ein bisschen sehr verstaubt und das Etikett auch schon vielleicht ausgeblasst oder nicht mehr so frisch, weil eben verkratzt, hätte ich gedacht, ah, das zeigt, dass der wirklich alt ist und das ist wirklich gut, aber ich bin auch ein Laie. Das heißt, wenn du aber anspruchsvolle Kunden hast, anspruchsvolle Gäste, da sollte die Flasche im Top-Zustand sein, inklusive Etikett.
Genau, weil am Ende des Tages zahlst du da nicht nur den Inhalt, du zahlst du das Gesamtpaket und also zerfledert der Etiketten schaut halt nicht gut aus. Und also vor allem bei alten Weinen dann macht es schon Sinn, dass wenn die Etikette ausschaut, dass sie runtergeht, weil sie eben nicht mehr so stabil ist, mit Folie einmal rundherum wickeln, dann schaut es alles wirklich sauber aus und dann kann der Etikette nichts passieren, weil ich würde trotzdem auch noch 20, 30, 40 Jahren noch immer lesen können, was da oben steht.
Aber und das hängt schon mit, ja, mit einem bestimmten Preisgefüge oder mit einer bestimmten Qualität zusammen. Das machst du jetzt, weiß ich nicht, ab 100 € oder was würdest du sagen?
Na, es kommt immer darauf an, ob was ich mit dem Wein machen will. Also wenn es ein Lagerwein sein soll, dann kann es schon sein, dass ich auch ab, ich sage mal, 60, 70 Euro. Das ist das einfach, es soll einfach sauber benannt sein. Natürlich ich werde es nicht bei jedem Wein machen. Es gibt jetzt gar keine Ausrede. Eigentlich könnte man es bei jedem Wein machen. Aber wenn ich weiß, da dreht sich was, da tut sich was, dann werde ich mir nicht die Mühe machen, dass ich da jede Flasche einfach einwickle. Außer bei wirklich Sachen, wo ich weiß, das sind Lagersachen, die wegkommen, da mache ich mir schon die Mühe, dass ich mir das Ganze einpacke, damit alles sauber bleibt.
Okay. Und wenn du dann so eine Lieferung bekommst, egal jetzt eigentlich in welchem Preissegment, ist es so, dass es, also ich frage das jetzt wirklich ganz offen, gibt es Kartons, ich sage auch mal Gebinde, wenn das überhaupt dann da auch der richtige Begriff ist, wo du weißt, da wird alles passen oder weißt du schon, das ist eingepackt. Es gibt ja welche, wo wirklich alle Flaschen zusammenkommen, wo keine Trennwände drin sind, wo du weißt, oh, da muss ich ganz besonders kontrollieren, bevor wir die einräumen, da muss wirklich nochmal quasi Inventur bei der, oder wirklich müssen wir nachzählen, ob auch wirklich alles passt. Ist es so ein stressiger Tag, wenn angeliefert wird, oder ist es mittlerweile einfach Routine?
Ich habe ja letzte Woche einige Flaschen Coton Champenoise gekriegt. Das ist Stillwein der Champagne. Und das war wie Weihnachten. Also für mich ist jede Lieferung wie Weihnachten, weil ich freue mich jedes Mal, wenn Wein ins Haus kommt. Ich schaue mir sowieso jede Flasche immer. Also bevor ich eine Flasche irgendwo hinräume, schaue ich mir die Flaschen sowieso immer an. Es kann auch bei.
Also schon bei Anlieferung hast du sie in der Hand.
Ich hab's immer in der Hand. Das heißt, wenn der Karton reinkommt, der steht vor mir, dann kommt er in den Weinkeller, dann werde ich das Ganze auspacken und ich schaue mir sowieso immer jede Flaschen an, auch beim Schraubverschluss, beim Stelvin, also beim Schrauber, schaue ich immer, ob das alles dicht ist, weil es gibt nichts Blöderes, wenn man was wegräumt, was beschädigt ist,
Ausläuft.
was ausläuft, das ist so. Und deswegen schauen wir da auch immer kurz einmal drüber, ob der Schrauber, ob das alles passt, beim Kork sowieso, ob das alles sauber ist, ob das alles gut ausschaut und dann kommt es erst ins Regal rein.
Also wie Weihnachten, wenn es dann wirklich auch besondere Weine sind oder auch Sachen, die du vielleicht noch nie hattest. Also bestellst du quasi blind, weil ich meine, du verkostest auch sehr viel Und dann muss aber die erste Flasche verkostet werden. Ist das dann auch ein bisschen wie Weihnachten?
Ja, das, also wenn ich das alles machen würde, das wär mein Traumleben. Aber ich kann nicht leider alles verkosten, weil es gibt für die Sachen halt auch nicht so viel. Aber am Ende des Tages, die Coutons und Brasse-Geschichten, ich habe so Freude damit. Am Ende des Tages sind das alles Sachen, die sehr viele Sommeliers und Winzer gern trinken. Der normale Gast, man, warum trinkt man das so gern? Weil es einfach eine Eleganz hat und immer so eine hohe Säure hat. Und ich sage immer Spaßwein dazu, weil sehr viele sind einfach, sagen wir ein bisschen, schwieriger zum Trinken. Aber ich habe es einfach irrsinnig gern. Und das Kaffee jetzt nicht für den alltäglichen Gast, das Kaffee dann schon für Leute, die das schon ein paar Mal getrunken haben und die das auch schätzen. Und ich habe eine riesen Freude gehabt. Ich habe jetzt 5 Positionen oder 6 Positionen eben vom Stillwein aus der Champagne auf der Karten und das war wie Weihnachten. Ich habe so eine Freude gehabt.
Also nimmst du diese Positionen oder Weine, von denen du weißt, die sind wirklich für, ich sag mal, Fans. Es gibt Stammkunden, die haben gewisse Weine, da freuen sie sich, wenn die da sind und die bestellst du auch im Grunde genommen nur ihretwegen, weil es vielleicht einmal im Jahr vorkommt, dass noch jemand anders das bestellt. Sind die trotzdem auf der Weinkarte?
Immer alles.
Immer alles.
Ich finde, das ist immer was ich nicht verstehe. Ich schreibe immer alles auf die Weinkarten. Ich verstehe schon, wenn man Weine, die eben für Lagerung da sind, vielleicht einmal nicht auf die Karte schreibt. Aber am Ende des Tages ist ja alles, was ich im Haus habe, soll ja verkauft werden. Und natürlich forciere ich Jahrgänge nicht, wo ich weiß, dass sie nicht so gut funktionieren, weil sie noch zu jung sind. Aber trotzdem, wenn ein Gast das trinken möchte, dann soll er das bitte trinken, weil es ist ja nicht da, um in Schönheit zu sterben, sondern es soll schon verkauft werden. Ich verstehe aber auch Sommeliers oder Hoteliers, die Weine weglegen und das später auf die Karte schreiben. Ich werde das nicht machen, ich schreibe immer alles auf die Karten, weil für das habe ich es ja.
Ja, finde ich sehr, sehr gut. Also noch einmal eine Geschichte aus dem Leben von, ich sag mal, Touristik und Aviation. Und da frage ich mich, ob das bei dir auch schon mal so war. Also ich habe schon mit einem Pilot einen Reisepodcast gemacht, der wirklich für, ich glaube in dem Fall waren es Wein und Zigarren, noch einmal eine leere Maschine quasi, also so eine kleine Privatmaschine, ich weiß es nicht, von Italien, irgendwo Sardinien, Sizilien oder so, zurückfliegen musste, um Wein und Zigarren zu holen. Ist jetzt vielleicht nicht das umweltfreundlichste, was da sich der Kunde eingebildet hat, um eben an sein Lieblingsprodukt zu kommen. Aber gibt es das bei dir auch, dass auf einmal ein Kunde sich anmeldet und sagt, ich komme morgen und ich will den Wein und dann musst du alles in Bewegung setzen, um diesen Wein zu bekommen?
Nein, also so ein exklusives Publikum haben wir nicht. Also bei uns trinken sie alles, was auf der Weinkarte gibt
Und sind happy damit.
und sind auch happy damit.
Ja, ich finde auch, ich glaube, in Italien hätten sie
Ja.
auch was finden können, aber gut.
Also am Ende des Tages, ich finde es irgendwie, finde ich die Geschichte wieder cool, weil du siehst einfach, wie Wein oder wie Genuss einfach zelebriert wird, wenn man sich einbildet, ich will das unbedingt haben,
Oder ich will
dann
es jemandem
wird,
zeigen, da wollte es jemand
oder
natürlich
er wollte,
irgendjemandem
ja,
zeigen,
ich
genau.
finde das irgendwie schon cool, weil das gibt es sonst selten, dass man für einen Wein oder für einen Zigarren wohin fliegt oder einen Piloten wohin schickt. Ja,
Aber schon,
also.
man merkt so ein bisschen das, und das habe ich ja auch erlebt, als ich bei dir dann zu Gast war, dass du schon weißt, oh, jetzt kommt der und der und der mag das und das. Und das ist dann schon eine Freude, wenn du das im Weinkeller hast und dann auch wirklich bringen kannst. Ich weiß ja, dass dir das und das schmeckt. Und das ist schon ein Aha-Moment dann auch
Ja,
für
aber
den Gast.
das ist ja ganz klar. Also ich hab inzwischen wieder sehr viele neue Gäste auch dazu gewonnen, wo ich genau weiß, was sie trinken wollen. Und natürlich organisiere ich für denen auch Wein, was ich auch dann auf die Weinkarten schreibe, weil ich genau weiß, die trinken das gern. Aber das ist ja, wie, das haben wir eh schon mal gesagt, das ist ja die Aufgabe auch eines Sommeliers, eines Gastgebers, wie auch immer, eben genau diesen Wohlfühlfaktor dem Gast und genau das Besondere einem Gast zu bieten. Also ich habe das meinen Gästen auch erzählt, dass ich für Sender extra Wein jetzt organisiert habe. Man, die haben durchgetraut, die hat das richtig gefallen, dass ich eben für sie persönlich Weine organisiert habe. Aber das ist für mich ganz normal, weil ich weiß ja, wenn die da sind und die kommen öfters, Natürlich willst du denen was Gutes tun und du willst ihnen was Neues zeigen. Und wenn sie eine Freude haben, habe ich eine Freude. Und dann haben wir alle miteinander Freude und eine Riesengaude. Und genau um das geht's ja.
Schön. Und wie viel, aber irgendwo, oder wie viel, die Frage ist natürlich, wie viele Positionen hast du dann insgesamt oder wie viele Weinflaschen darfst du das sagen? Also ist irgendwo auch Limit. Also du kannst wahrscheinlich nicht alle Wünsche, neue Kunden sofort à la Minute bedienen, weil irgendwann ist der Weinkeller, der ist, ich würde sagen, er war voll. Also ich habe
Ja,
jetzt nichts Freies gesehen, oder?
wohl, wenn es ein bisschen gescheiter schlicht ist, dann gibt es schon wieder neue Plätze.
Okay.
Aber es kommen natürlich ein paar Weine wieder weg und ein paar Weine dazu. Ich schätze mal, es wird sich so jetzt bei 600, 700 Positionen einpendeln. Mehr, bin ich ehrlich, macht dann auch keinen Sinn, weil ich will ja, dass ich was dreht auch. Und das heißt, nicht, wenn ein Weingut muss es nicht immer zwanghaft auf der Karte sein. Es kann auch sein, dass einmal ein Weingut wegkommt, dafür kommt ein neues Weingut rein. Es muss sich was drehen einfach. Und es gibt ein paar Standard-Weingüter, das ist ganz klar. Also die SDK-Winzer werde ich nie auswechseln, weil die 12 Betriebe sind auf der Karten und die sind auch wichtig, dass sie auf der Karten sind mit Jahrgangstiefen. Aber dann gibt es
Genau, und das
natürlich
habe ich, darf ich, wenn ich kurz sagen darf, und
unbedingt.
das ist mir auch aufgefallen, die stehen so, dass man wirklich, wie würde ich sagen, wenn man jetzt das mit dem, also wer das schon mal sich damit beschäftigt hat, mit der Psychologie von Handelsregalen, also Supermarktregalen und so, die SDK-Weine sind Go-To-Weine. Da kannst du wirklich direkt mit der Hand hingreifen. Die standen wirklich auch sehr repräsentativ, muss ich sagen. Und das war, wäre auch für den Laien, wenn ihr mal eine Aushilfe habt oder so, relativ einfach, oder? Zum
Richtig,
Greifen.
genau, vollkommen richtig. Der Weinkeller ist auch schon ein bisschen, wenn du runter gehst, sollst du schon ein bisschen sehen, was da ist. Und natürlich wirst du ein paar Positionen platzieren, damit halt der Gast gleich mal sieht, schau her, der hat was Gescheites auch im Keller. Und die SDK ist halt so platziert, dass man sie sieht. Aber was ich vorher noch sagen wollte, ist, es hat oft, weil mich auch Winzer auch fragen, ob sie auf die Karte kommen können. Natürlich, es wird immer durchgewechselt, durchgedreht. Es gibt auch keinen Grund, warum ein Winzer oft nicht auf der Karte ist. Warum? Ganz einfach, weil er einfach nicht will, dass die Karte zu groß wird. Aber jeder kommt irgendwann mal auf die Karten, wird im offenen Ausschank passieren, wird auf der Weinkarte passieren. Aber da muss halt jeder Winzer halt ein bisschen Geduld haben und ich muss halt auch schauen, dass alles verkauft wird und dann funktioniert das Radl schon und dann passt es.
Und das ist aber jetzt alles, wobei, na, ich ziehe eine Frage noch vor, und zwar Thema Weinkisten. Wir Weinliebhaber, wir sind ja so große Freunde, also vielleicht nicht jeder, aber ich spreche jetzt mal so für meine Freunde und mich von Weinkisten. Ein paar Weinkisten habe ich bei dir auch gesehen. Jetzt denke ich aber, wenn du ständig Weinkisten da hättest, dann kriegst du auch ein Lagerproblem. Wie ist das für dich, Thema Weinkiste?
Ja, genau. Also ein paar repräsentative Kisten wie Bordeaux und Burgund hab ich schon. Aber ansonsten wird das alles lose in Regale eingeräumt, weil es einfach platztechnisch besser ist. Und das ist der einzige Grund. Wenn ich alles in Kisten hätte, hätte ich weniger Platz. Und so habe ich einfach mehr Platz.
Verstehe. Und nochmal zur Aufteilung. Also von den, das sind Weißweine aus der Champagne, von denen du berichtet hast, nehme ich an.
Genau.
Und die sind dann im vorderen Keller gewesen. Nein, im hinteren
Im
Keller, oder?
Hinteren,
Im
weil alles
hinteren
weiß,
Keller.
genau, alles
Weil alles
weiß.
weiß.
Genau.
Okay. Das heißt, ist auch die, ich sag mal, die neue Welt ist Übersee, wenn es weiß wäre, auch wäre auch hinten gewesen, oder?
Richtig, aber ich habe aus der Übersee nichts, deswegen ist es ganz einfach.
Das wäre nämlich meine nächste Frage
Ja,
gewesen. Wo
na,
hört's auf? Wo
es.
hört es geografisch auf?
Ich werde die Weinkarte auch so gestalten und es wird auch so bleiben, dass eben die alte Welt forciert wird. Und ich möchte auch in der alten Welt noch spezifischer mit Rebsorten und Herkünften arbeiten. Das heißt, dass eben aus der Loire noch mehr Chenin Blanc, Cabernet Franc auf die Karten kommt. Also die Rebsorten, die ich selber gern trinke. Dass eben Deutschland mit Riesling, Spätburgunder und vielleicht ein paar Spezialgeschichten noch forciert wird und auch mit, wie gesagt, ein bisschen Jahrgangstiefen. Und in der Steiermark ist sowieso klar, da müssen ja alle Stückchen gespült werden, jede Rebsorte bespielt werden. Aber ich schaue alte Welt und alte Welt, wie es mir ist halt Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich. Auch Spanien und Portugal ist mir jetzt nicht das Wichtigste. In Spanien habe ich ein paar Liebkinder,
Ja.
die auf die Karte kommen. Portugal,
Haben wir ja schon mal drüber geredet, wenn die Nachfrage da wäre, wäre es ja
genau.
anders, aber sie ist es ja
Sie
nicht, muss
ist
man
nicht,
ja in
genau.
Klammern, sagen wir jetzt mal leider sagen. Also es gibt halt so viel Rotwein auch in Österreich. Da ist so das kleine Weinland Portugal, was ich sehr, 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 sehr schätze, aber das kann ich total nachvollziehen, dass ich da jetzt nicht in den Schlosskeller Südsteiermark gehe und sage, jetzt bestelle ich mir einen Wein aus dem Alentejo.
Genau.
Verstehe ich.
Was halt passieren könnte, natürlich, dass ich in der Weinbegleitung natürlich irgendwas einbaue, was aus Spanien, Portugal kommt, weil es einfach lustig ist und witzig ist. Und, aber ansonsten für die Karte, ich werde jetzt nicht fünf Seiten machen, Spanien, Portugal.
Ja, verstehe ich. Und das mit der neuen Welt, ich sag's jetzt mal ganz offen, ist mir persönlich sehr, sehr, sehr sympathisch. Dadurch, dass ich Rotweinliebhaberin bin, habe ich mich natürlich auch mit den Rotweinen immer mal wieder beschäftigt, aber stelle einfach fest, auch in der Zeit, in der wir leben, warum soll ich einen Rotwein hier trinken, der über die halbe Welt geschippert wurde? Das kann ich machen, wenn ich auf Reisen bin. Und deswegen schätze ich das, dass du da auch sagst, na, warum? Und ich erkenne da einen schönen roten Faden. Muss ich sagen, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung auch heutzutage richtig so. Und hätte nur noch eine Frage nach einem Land, weil ich zufällig jetzt gerade einen gekauft habe, aus riesen Neugierde und auch aus so ein bisschen dem Thema Weingeschichte, Weintradition, und zwar einen Rotwein aus Georgien, ausschließlich in Amphoren ausgebaut. Und das ist für mich total spannend, aber sowas ist auch im Grunde genommen, ich glaube nicht, dass einer bei dir in den Schlosskeller kommt und sagt, ich brauche jetzt den Rotwein aus Georgien in Amphoren
Nein, aber
ausgebaut.
da bin ich ganz ehrlich, das trinke ich selber gern. Und
Ach,
ja,
ja, da muss ich
aber
nochmal nachbestellen.
und die Sache ist einfach, natürlich will man auch sowas herzeigen. Es muss es nicht zwanghaft sein, aber wenn ich was in die Hände bekomme, was richtig gut ist, dann kann natürlich passieren, dass ich das auf die Weinkarte gebe und oder in der Weinbegleitung reinbaue. Das Schönste an der Weinbegleitung ist ja immer, dass du eben solche Weine einbauen kannst, weil du eine Geschichte hast mit dem Essen zusammen. Und wenn das dann funktioniert, dann sind auch die Gäste glücklich. Georgien ist ja die Herkunft für diese Khefri, für diese Tonamphoren. Und die
Und
machen,
eingebuddelt, also das muss
und
ich jetzt auch noch mal
genau.
sagen. Also der Unterschied, der Riesenunterschied, eingebuddelt. Ich werde mir hoffentlich bald mal in Spanien den großen Keller anschauen. Also jetzt nicht dieses Jahr, nicht heuer, aber schauen wir mal, wo es nicht eingebuddelt ist, sondern in so großen, quasi römischen Kellern oder wie auch immer. Aber das mit dem eingebuddelt, das ist schon, ja, was anderes.
Das Thema Einbuddeln ist ganz einfach. Es ist eine natürliche Temperaturkontrolle.
Genau.
Das heißt, du hast einfach unten du hast immer die gleiche Temperatur und deswegen kann der Wein in der gleichen Temperatur sich entwickeln. Und das ist eigentlich der einzige Sinn von dem Einbuddeln. Und es gibt tolle Weine. Also es gibt ein paar Sachen, die richtig, richtig gut sind. Und wie gesagt, es ist das Mutterland der Amphoren und die kennen das schon.
Ja, zwei letzte Fragen noch. Ist die teuerste Flasche, der teuerste Wein oder die teuerste Position, ist das ein Stillwein bei dir oder ist es mit Bubbles?
Nein, es ist ein Stillwein. Natürlich kommt es aus dem Burgund, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe jetzt keine Weine im Keller, die tausende Euro kosten. Ich glaube, der teuerste Wein ist um die 400 Euro.
Sehr sympathisch.
Ja, weil das ist auch eine Philosophie, ob die richtig ist oder falsch, weiß ich nicht. Die großen Themen, das große Burgund und das große Bordeaux, alles was richtig teuer ist, haben die meisten selber im Weinkeller. Und das trinken sie eh zu Hause. Und wenn sie dann zu mir kommen, dann wollen sie was Neues kriegen, was sie eben selber nicht im Keller haben, aber es soll halt noch immer so halbwegs wohlfeil sein vom Preis her. Und alle freuen sich drüber, wenn sie dann eine Flaschen kriegen. Wenn was 300, 400 Euro kostet, das ist ja nicht so günstig, aber diese 1.000-Euro-Geschichten habe ich nicht auf der Karte. Ich bin draufgekommen, es funktioniert auch richtig gut. Also wir verkaufen richtig gut Wein. Die Gäste haben eine Freude, es passt alles und das macht mir viel mehr Spaß, als wenn ich da diese Blockbuster-Weine im Keller hätte, die halt warten müssen, bis sie irgendwann gekauft werden.
Und die Flaschen mit Bubbles hättest du auch, so zumindest so wie ich gesehen habe, gar nicht unbedingt im Keller, sondern nochmal in einem extra Weinkühlschrank ebenerdig.
Richtig, weil mit dem muss ich arbeiten. Also Champagner und Schaumwein funktioniert richtig gut. Und da habe ich jetzt auch sehr viele kleine Champagnerhäuser, also auch keine großen Champagnerhäuser, ich aber keine Na also keine natürlich sind das alles richtige Namen, aber ich habe jetzt auch keine Carton Pérignon, kein Krug, das sind alles bäuerliche Champagner, die auch auf der Weinkarte zwischen, ich sage mal, 70 bis 180 Euro kosten in dieser Preisrange. Und da haben die Gäste wieder Freude dabei, weil sie einfach sehen, dass Champagner nicht immer teuer sein muss. Also ich will auch zeigen, dass die kleinen Champagnerhäuser richtig gut sind und dass es nicht immer alles richtig teuer sein muss.
Und auch Winzersekt habe ich ja auch
Und
gesehen. Also.
Winzersekte, genau.
Abschließend, weil ja, das natürlich, ich muss das fragen, das ist die eine abschließende Weinfrage oder Weinliebhaberfrage zum Thema Weinkeller, zum Thema Lagern. Liegend oder stehend macht das einen Unterschied über die Jahre gesehen, weil ansonsten habe ich ja eben beides bei dir gesehen. Also
Genau.
auch bei Champagner eben nicht dieses zwanghaft liegen, sondern stehen, aber dann im Kühlschrank. Aber wenn ich den nun mal nicht habe, kannst du da noch mal vielleicht zwei Sätze zu sagen.
Ja, ganz klar. Alle Champagner liegen bei mir im Keller. Das, was du gesehen hast, ist der Kühlschrank, mit dem gearbeitet wird. Und da steht immer nur eine Flasche drin. Das ist immer die Flasche. Also ich habe unten auch einen Kühlschrank. Dort liegt alles. Weil alles, was einen Kork hat, sollte schon liegen, damit eben dieser Kork feucht bleibt, obwohl es im Kühlschrank ist.
Also doch, nach wie vor, wie wir es gelernt haben,
Ja,
also sogar
genau.
ich.
Und alles, was du gesehen hast, was unten steht, das ist entweder Schraubverschluss und oder Glasverschluss. Und da ist wurscht, ob das steht oder liegt.
Okay. Und auch wie lange? Das ist auch alles
Und
wurscht.
auch wie lange, weil was soll passieren? Es kann nichts austrocknen, es kann nichts passieren. Deswegen, ob das steht oder liegt, ist eigentlich relativ wurscht. Es sind ein paar Flaschen unten im Keller auch, die mit Kork verschlossen sind, die stehen, aber das sind alles Flaschen, die drehen sich relativ schnell. Das heißt, da weiß ich ganz genau, die sind in einem Jahr spätestens alle verkauft. Und da tue ich mir jetzt auch nichts an, weil der Keller hat eine super Luftfeuchtigkeit, der Keller ist super temperiert und deswegen kann da beim Kork jetzt auch nicht viel passieren.
Perfekt. Nochmal gut zu wissen. Ich gehe direkt auch nochmal bei mir runter und schaue, ob die, die stehen sollten, ob die vielleicht schon länger stehen als ein Jahr.
Ja, genau.
Weil dann muss ich sie, wie du so schön sagst, drehen. Dann muss ich sie halt jetzt mal langsam trinken.
Ist richtig.
Oder halt hinlegen. Ja,
Wichtig
gut.
ist, ein
Vielleicht besser
Keller muss
trinken.
sich immer drehen.
Sehr gut. Also, mir bleibt wieder nur zu sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles, alles Gute für die nächsten Tage und bis bald. Ciao.
Alles Liebe an alle Winzer, viel Kraft für die Lese und ich wünsche euch alles Liebe. Bitte, bitte schaut, dass nichts passiert und dass tolle Weine macht. Bis bald.